Hallo und herzlich willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur zweiten Folge der bereits siebten Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können, mit dem wir Ihnen einen Einblick in verschiedene Themenfelder jüdischer Geschichte und Kultur vermitteln wollen. Wir, das sind heute Miriam Rürup und Lutz Fiedler vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Doch wie immer ist der Podcast eine Gemeinschaftsproduktion des MMZ mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Unsere neue Staffel, deren Folgen von Oktober bis Februar wie immer an jedem ersten Freitag im Monat online gehen, steht diesmal unter dem Thema Judentum und Sexualität und will sich der Bedeutung von Sexualität in der jüdischen Religion und den jüdischen Lebenswelten aus historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive zuwenden, aber auch die Stereotype in den Blick nehmen, die sich mit dem Thema verbinden. Es war für uns gerade vor diesem Hintergrund ein Glücksfall, dass wir in unserer letzten Folge die Kuratorin der Ausstellung Love Me Kosher über Liebe und Sexualität im Judentum begrüßen konnten. Eine Ausstellung, die noch bis zum 13. November 2022 am Jüdischen Museum in Wien zu sehen ist. Unsere heutige Folge hat mit den Themen und Fragen des vergangenen Gesprächs eigentlich fast gar nichts zu tun, sondern richtet den Blick stattdessen auf einen historischen Gegenstand, der zuvörderst kein jüdisches Thema ist und zudem die Schattenseiten von Sexualität in den Blick nimmt, nämlich deren Verschränkung mit historischen Abhängigkeits- und Herrschafts-, ja wie Gewaltverhältnissen. Den Ausgangspunkt unseres heutigen Podcasts bildet vielmehr der sogenannte Frauenhandel des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, also der transnationale Handel mit jungen Frauen und Mädchen, die zumeist im östlichen Europa und im russländischen oder habsburgischen Reich entstammten und deren Verbringung oder Verschleppung in andere Länder, etwa nach Konstantinopel oder in die lateinamerikanischen Metropolen Rio de Janeiro oder Buenos Aires, wo sie sich prostituierten oder zur Prostitution gezwungen wurden. Dass dieses Thema auch mit jüdischen Geschichtserfahrungen verbunden ist, das hängt vor allem damit zusammen, dass sich unter den Frauen, die auf diesem Wege aus den Regionen Ostmitteleuropas in andere Kontinente verbracht wurden, auch ein Anteil jüdischer Frauen befand. Die Geschichte des Frauenhandels also auch eine Erfahrung jüdischer Frauen war. Und ebenso, wie es auch unter den damaligen Mädchen- und Frauenhändlern, Jüdinnen und Juden gab, wurde das Thema auch zu einem Gegenstand von Protest und Widerstand in der jüdischen Öffentlichkeit. Die Bekämpfung des Frauenhandels ein Thema für die jüdische Frauenbewegung, die sich um Bertha Pappenheim formierte. Zu einem ganz eigenständigen Thema für die jüdische Öffentlichkeit wurde die Debatte um den sogenannten Frauenhandel aber auch deshalb, weil sie zu einem zentralen Motiv des modernen Antisemitismus wurde, der ein allgemeines Zeitphänomen als jüdisch charakterisierte und mit feindlichen Stereotypen über eine vermeintliche jüdische Sexualität und jüdischen Handel gegen Judentum und jüdische Existenz mobilisierte. Sie sehen also, wir haben es hier mit einem historisch ebenso komplexen wie vielschichtigen und herausfordernden Thema zu tun. Gerade deshalb freuen wir uns, mit Elisabeth Jannik Freis eine ausgewiesene Expertin für unser Gespräch gefunden zu haben, die zugleich Teil eines größeren Forschungsverbundes ist, in dessen Zentrum die Realgeschichte des Frauenhandels, jüdische Erfahrungen und die gesellschaftlichen Debatten der Zeit mitsamt ihren antisemitischen Projektionen stehen. Jewish Pimps, Prostitutes and Campaigners in a Transnational German and British Context, 1875 to 1940, ist der Titel jenes Verbundprojektes, das unter der Leitung von Daniel Lee und Stephanie Fischer-Wolf an der Queen Mary University in London und am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin angesiedelt ist und in dessen Rahmen auch Elisabeth Jannik Freis forscht. Als Historikerin, die 2020 an der Universität Wien promoviert wurde, beschäftigte sie sich ursprünglich mit Fragen der Migrationsgeschichte. Netzwerke transatlantischer Migration, galizische Auswanderung nach Südamerika 1870 bis 1914 ist ihre Dissertation überschrieben, die in Kürze auch als Monographie vorliegen wird. Ihr neues Vorhaben, zu dem sie seit Dezember 2021 am Zentrum für Antisemitismusforschung arbeitet, heißt Menschenhandel und Prostitution zwischen realer Praxis und diskursivem Schreckbild. Kriminelle Netzwerke, Staat und Öffentlichkeit 1918 bis 1939. Und wir freuen uns, auch darüber in unserem Gespräch mehr zu erfahren.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem Gespräch. Es freut mich sehr, dass wir zusammen sprechen, weil ich das Projekt von Anfang an ganz faszinierend finde. Und vielleicht wäre so zum Einstieg einmal schön, ein bisschen was zu hören über, wie so ein Projekt eigentlich aufgebaut ist zwischen zwei Ländern. Noch dazu zwei Ländern, die ja auf unterschiedliche Weise mit Menschenhandel zu tun hatte oder eine bestimmte Rolle spielten. Und wie sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das, wie soll man sagen, das Forschungsdesign vorstellen sollen. Wie viele Menschen arbeiten da dran?
Also die Idee, wenn ich mich recht entsinne, kam tatsächlich von dem Kollegen Daniel Lee, ein fantastischer Historiker, der eben auch schon, ich glaube auch, wenn ich mich recht entsinne, schon zu Fragen des Menschen- oder Frauenhandels, vor allem aber in Nordafrika, gearbeitet hat. Trat eben an Stefanie Fischer-Wolf heran, um eben solch ein gemeinsames Projekt über die Ländergrenzen und eben auch Post-Brexit auf die Beine zu stellen. Und das hat anscheinend eben sehr, sehr gut geklappt. Und an diesem Projekt ist eben, wie gesagt, die beiden PIs, Stefanie Fischer-Wolf und eben Daniel Lee, als auch eben zwei Postdoktorantinnen, Paola Zichy und ich, in diesem Projekt tätig. Jede von uns behandelt sozusagen ihr eigenes Forschungsprojekt, was aber natürlich thematisch eben an die Geschichte der Beteiligung jüdischer Akteurinnen in diesem Medienhandel widerspiegelt. Thematisch vielleicht noch ganz kurz dazu arbeitet die Kollegin aus London eben an jüdischen italienischen Frauenrechtlerinnen im frühen 20. oder späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Ich befasse mich viel stärker damit, der Geschichte des Medienhandels, also einerseits mit der diskursiven Geschichte des Medienhandels im frühen 20. Jahrhundert, vor allem aber auch aus der Perspektive Polens, des neu gegründeten, souveränen Polens und als potenzielles, jetzt sage ich schon potenzielles Habil-Projekt oder das Habil-Projekt soll sozusagen viel stärker auf Danzig zugeschnitten werden. Danzig als freie Stadt und dem Völkerbund stehend in der Zwischenkriegszeit eben auch Ort, Lebensstadt mit einer weit gefächerten Bevölkerung, die eben auch eben sehr, sehr viele Juden oder wo auch viele Juden und Jüdinnen lebten. Und mich interessiert, wie eben Mädchenhandel oder Frauenhandel, Menschenhandel in dieser Stadt verhandelt wurde, auf diskursiver Ebene, aber als tatsächlichen Tatbestand. Und hier kommt natürlich auch der Völkerbund als neuer Akteur auf die Fläche, der dann eben mit dem Advisory Committee 1921 dann tatsächlich sich eben den Kampf, sehr bewusst den Kampf gegen den Menschenhandel oder Frauen- und Kinderhandel auf die Fahnen schreibt.
Also ich finde, das alles hört sich alles hoch spannend und überaus herausfordernd an. Und ich habe jetzt schon in dem, was du bisher gesagt hast, vier Punkte eruiert, von denen ich finde, dass man sie alle besprechen sollte. Und das ist einerseits ja sozusagen die historische Realgeschichte des Frauen-Menschenhandels. Auf der anderen Seite der Protest, der sich dagegen erhoben hat, den du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in zwei Teile unterschieden hast jetzt im Moment. Einerseits das Agieren des Völkerbundes und andererseits aber auch jüdische Organisationen, jüdische Einzelpersonen, Frauenrechtlerinnen, die sich positioniert haben. Und zuletzt das Thema, das wir auch schon angesprochen haben und das ein eigenes ist, wie sich daran antisemitische Projektionen heften und das zu einer eigenen Form von Antisemitismus auch führt. Aber meine Frage ist am Anfang, bevor wir vielleicht in diese anderen Punkte gehen, wäre doch nochmal die Frage, was bedeutet eigentlich, wie haben wir uns das historische Phänomen des Frauenhandels in dieser Zeit vorzustellen? Also was ist sozusagen der historische Rahmen? Kannst du uns vielleicht dazu erstmal so ein historisches Setting geben?
Genau, also wenn wir eben über den Mädchenhandel sprechen, ist damit gemeint, heißt es die unwillentliche Verschleppung von jungen Frauen und Mädchen, Minderjährigen zu sexuellen Zwecken, also sprich, dass sie dann in der Prostitution landen. Wann kommt dieses Thema sozusagen auf die Bildfläche? Es ist ganz interessant, wenn man sich, ich weiß nicht, wer im Akademia sozusagen Google Ngram benutzt. Google Ngram kann man herausfinden, die Treffer zu einem bestimmten Zeitraum, die in Literatur oder Veröffentlichungen, Romanen und so weiter stattgefunden haben. Und man sieht, das ist entscheidend ein Graph, wie hoch er eben ausschlägt. Und wir haben einen sehr, sehr enormen Ausschlag um 1900 mit dem Begriff des Mädchenhandels und dann nochmal in den 1920er Jahren. Also einfach darum, um sich nochmal die Dimension zu vergegenwärtigen, wie wichtig dieses Thema war oder wie weit diskutiert dieses Thema war. Das zum einen. Und zum anderen kam es natürlich auch mit den zahlreichen oder mit dem Aufkommen von abolitionistischen Bewegungen, die sich natürlich auch an, die sich ja vor allem als aus den Koloniemächten entsprangen, sich da viel stärker auch an dem Stichwort der sogenannten White Slavery orientierten, also sich gegen jede Form von, ja, von menschlicher Ausbeutung.
Das heißt, diese jungen Frauen, die sozusagen verschleppt wurden, oder teilweise war es doch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so, dass sie quasi mit falschen Versprechungen ihnen Hoffnung gemacht wurde, dass es ihnen in einem anderen Land besser gehen würde und ähnliches, ne? Die kamen hauptsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, aus Galizien, oder ist Galizien quasi ähnlich wie der Begriff Mädchenhandel sozusagen im Diskurs ein Zentrum geworden, aber de facto steht es sozusagen nur symbolisch für die Herkunft derjenigen jungen Frauen, die in den Mädchenhandel kamen?
Sehr gerne. Bevor ich vielleicht auf diese Frage antworte, würde ich vielleicht an der Stelle, und ich glaube, Lutz hat es vorhin auch erwähnt und es sei an der Stelle auch noch, glaube ich, wichtig zu erfassen, noch mal auf diese strafrechtliche Bedingung einzugehen. Denn die benötigt ja natürlich, um das juristisch zu erfassen, eine Definition. Jedoch war es eben sehr, sehr schwierig, diesen Mädchenhandel als, ja, wie soll ich sagen, neuen, eigenständigen Tatbestand der bereits existierenden Kupplerei abzugrenzen. Das heißt, dass der Mädchenhandel, wenn man sich auf diese juristische Ebene einlässt, vor allem ein mehraktiger Delikt war. Das heißt, dass dieses Anwerben dieser Frauen eingeleitet wurde, dass Täter, Mädchen und Sie haben es ganz richtig gesagt, Mädchen dazu veranlasste, sich in ihre Obhut zu begeben und sich vor allem dann, und das ist der interessante Aspekt, dem Willen zu unterwerfen. Diskutiert wurde es da vor allem, dass die Degradierung von Frauen und Mädchen hin, und jetzt kommt es natürlich auf den Begriff an, hin zu Ware deklariert wurde. Also das heißt, dass mit diesen Mädchen eben Handel betrieben worden ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man einerseits darüber spricht, wer an diesem ganzen Business oder an diesem Geschäft beteiligt war, also sprich Täter und Opfer. Aber vor allem ist auch einfach das Problem gewesen, dass dieser Tatbestand sehr, sehr unklar war, weil es eben keine rechtliche Handhabe dagegen war. Und so blieb es oft auf der Diskursebene.
Und kommt das Jüdische sozusagen in Verbindung mit dem Begriff Mädchenhandel hauptsächlich über das Diskursive dann ins Feld? Und also sprich, ist das Reden über Mädchenhandel etwas, wo plötzlich ein jüdischer Aspekt hervorgehoben wird, der möglicherweise rein statistisch gar nicht so relevant gewesen ist? Und falls das so ist, warum passiert das? Hat das vielleicht mit einem bestimmten Blick auf die jüdische Sexualität oder ähnliches in Anführungszeichen zu tun? Also quasi schon mit so einer antisemitischen Vorannahme? Oder welche Rolle spielt Sexualität und der Blick auf jüdische Sexualität dabei möglicherweise?
Ja, natürlich. Der Blick auf die jüdische Sexualität spielt eine immens wichtige Rolle. Also vor allem, wenn es darum geht, ja eben jüdische Händlerinnen oder die jüdische Prostituierte als besonders zu markieren. Vielleicht auch an der Stelle vorab, also so etwas wie den jüdischen Frauenhandel gab es nicht. Was es eben gibt, ist, dass eben Jüdinnen und Juden einen Anteil an diesem Geschäft hatten. Aber zurückkommt zu dem Aspekt der jüdischen Sexualität, die ja gerade eben im Antisemitismus durchgängig ambivalent, aber auch deviant diskutiert wird oder auch konstruiert ist. Wir haben auf der einen Seite die Hypersexualität und die Impotenz des jüdischen Mannes, die Lüsternheit, die ihm angedichtet wird, die sich aber gleichzeitig auch in der sehr starken Reproduktion wiederfindet, ähnlich hier auch die Ängste vor einer zu hohen Fertilität. Das heißt, also, der jüdische Mann gilt einerseits sehr sexuell potent. Wir können auch vielleicht gleich nochmal auf die Figur des jüdischen Mädchenhändlers, in dem sich ja natürlich auch diese Aspekte verdichten, der dann nicht-jüdische Frauen verführt. Also eben, man könnte hier vielleicht sogar von einer vielleicht sogar von so einer Hyper- oder Übermännlichkeit sprechen, die gleichzeitig, und da kommt wieder dieses ambivalente Bild her, die gleichzeitig schwach, weiblich und effeminiert auch dargestellt wird. Und die dann eben nicht, und das ist ja das Interessante oder das Herausfordernde auch im Antisemitismus oder die Abgrenzung natürlich, die dann nicht dem wahren, weit verbreiteten männlichen Ideal entspricht. Mhm. Und das gleiche Bild oder ein ähnliches Bild haftet sozusagen der jüdischen Frau beziehungsweise auch der jüdischen Prostituierten an, ja, die materialistisch repräsentiert wird, Kälte ausdrückt, Rationalität und eben nicht Emotionalität, vielleicht auch so etwas wie weibliche Einfühlsamkeit und vor allem, und das spielt halt in dem Kontext von Mädchenhandel oder auch von jüdischer Prostitution eine Rolle in diesem Produktion dieser antisemitischen Stereotype, die sexuelle Lust, die nach außen getragen wird, also und das wird häufig oder wurde häufig vor allem in rechtskonservativen Zeitschriften, aber auch Publikationen, die um 1900, aber auch noch in den 1920er Jahren entstanden sind, genutzt und dieses Bild immer wieder reproduziert, bis hin natürlich sich dann auch die Nationalsozialisten sich auch diesem ähnlichen Bild des jüdischen Seelenräubers auch mit Einnahmen.
Wie sieht es aus mit dieser Widersprüchlichkeit, dass Frauen, die sich prostituieren oder die zur Prostitution gezwungen werden, als kalt beschrieben werden und empathielos und die anderen Begriffe, die Sie alle aufgeführt haben, die aus den Quellen stammen und andererseits das Ganze aber ja auch verbunden ist mit so einem Bild von der Freizügigkeit, oder? Und der Jüdin als Verführerin.
Genau, der Jüdin als Verführerin, die eben auch und auch hinterlistig ist, weil sie ja dann auch im kapitalistischen System funktioniert, also dass sie dann auch eben sich als Ware anbietet. Ich glaube, Karin Stöger hat das ganz spannend auch hergeleitet, dass eben diese Figur des jüdischen Wuchers eben sehr gut funktioniert mit dem jüdischen Mädchenhändler. Also auch da immer wieder diese Überlappungen. Also die List, die Habgier sind ja alles auch Aspekte, antisemitische Stereotype, die wir seit dem, die das ganze 19. Jahrhundert, aber vor allem dann eben um 1900 sich so stark verdichten und sich dann eben auch in der Auseinandersetzung mit Frauen- und Mädchenhandel hier manifestieren. Und ich glaube, dass man eben beide Aspekte, also vielleicht nochmal anders angesetzt, dass wenn man sich mit dem Thema des internationalen Mädchenhandels um 1900 und auch in den 1920er Jahren oder in der Zwischenkriegszeit beschäftigt, muss man eben diese Diskurse oder auch diese Bilder, diese antisemitischen Stereotypen, Bilder stets mitdenken, um einerseits natürlich die Debatten zu verstehen, andererseits um natürlich auch die Fortführung für die nächsten Jahrzehnte mitzudenken.
Ich würde hier vielleicht gern anschließen und das Ganze trotzdem noch in eine andere Richtung wenden. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann wird der Antisemitismus in den Diskursen insbesondere da sichtbar, wo ein allgemeines Phänomen, das es gibt zu dieser Zeit, den Frauenhandel, den Mädchenhandel, vorrangig jüdisch bebildert wird und anknüpfend an einerseits klassische Stereotype über jüdische Sexualität, die dann eine Kontinuität aufweisen. Ich würde aber die Frage gern sozusagen nochmal in eine andere Richtung der Gestalt lenken, nämlich die, wie ist das Phänomen des Frauenhandels innerhalb der jüdischen Öffentlichkeit vom ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert diskutiert worden. Und das ja, weil es eine Erfahrung war, dass junge jüdische Frauen nach Übersee, vor allem nach Argentinien, aber auch in andere Orte, verbracht wurden und dort ja sich prostituierten oder sich zwangsweise prostituieren mussten. Und die Frage ist, wie wurde darüber in der jüdischen Öffentlichkeit diskutiert? Die Namen, die da im Raum stehen, sind ja insbesondere Bertha Pappenheim oder der Rabbiner Leonard Rosenack, die schon sehr früh angefangen haben, das zu einem Thema innerhalb einer jüdischen Öffentlichkeit zu machen.
Ja, das ist genau, also das, wie einerseits diese enge Verbindung eben zu Judentum und Mädchenhandel durch eben die Produktion antisemitischer Bilder haben, ist, glaube ich, deutlich geworden. Zugleich, und da kann ich vielleicht auch noch einmal den internationalen Charakter des Mädchenhandels hier aufführen, der ja eben sagt, dass eben Frauen, Mädchen, Minderjährige von ihren Heimatorten, Städten oder auch eben Städteln über den Atlantik zumeist, du hast es gerade erwähnt, Argentinien, Buenos Aires, aber auch Montevideo, aber auch Rio de Janeiro spielte hier eine immense Rolle. Aber auch für Länder wie Griechenland oder auch Konstantinopel als Ort, sozusagen Knotenpunkt von Handel, auch eben Zielorte für diese Frauen waren. Zugleich, und da möchte ich vielleicht den Schwenk noch einmal auf die Region Galizien machen, die im Vergleich zu anderen Kronländern der Habsburger Monarchie wirtschaftlich und sozial, also einfach eine sehr wirtschaftliche Schwäche aufzeigte und charakterisiert war durch Armut, aber auch Perspektivlosigkeit der seiner Bewohner. Vor allem aber eben auch, und das sei eben sehr, sehr wichtig an dieser Stelle, seiner jüdischen Bewohner. Also vielleicht auch nochmal hier sich die geografische Lage noch einmal vor Auge zu führen. Wir haben die Stadt Brode als Grenzstadt zum Russländischen Reich, die eben auch ein enormer Knotenpunkt war für Migrantinnen und Migrantinnen, eben aus dem Russländischen Reich in die Habsburger Monarchie, auf dem Weg natürlich, um sich einerseits in den Zentren der Monarchie niederzulassen, aber eben auch, um dann weiter über Hamburg, über Triest nach Nord- bzw. Südamerika auszuwandern. Und eben diese, in der Migrationsforschung würde man das zum Teil als Push-Faktoren charakterisieren, eben Armut, Perspektivlosigkeit, aber eben auch das Fehlen an Chancen auf eine bessere Lebenssituation zwangen viele Menschen, wobei man auch hier sagen muss, sind auch sehr, sehr viele einfach da geblieben, zwangen die Menschen, sich in Bewegung zu setzen. Besonders betroffen waren klar junge Frauen, die auch aus wirtschaftlicher Not oder aus wirtschaftlichem Zwang auf der Suche waren nach Arbeit, nach guter Arbeit. Und verließen so demnach die Städte oder Kleinstädte, um sich dann halt in größeren Städten oder in Industriestädten niederzulassen oder zu arbeiten. Und hier kann man einerseits sehen, wie eben dieser wirtschaftliche Druck funktioniert hat, aber vor allem dieser wirtschaftliche Druck auf eben jüdischen Frauen oder auf der jüdischen Bevölkerung, die trotz, und das muss man, glaube ich, auch an der Stelle betonen, die trotz formaler rechtlicher Gleichstellung im Habsburger Reich, also in der Habsburger Monarchie, eben nicht die gleichen Chancen hatten oder einfach wirtschaftlich schwächer gestellt waren. Und dies zwang, wie gesagt, sie zur Auswanderung in der Hoffnung, was Besseres zu erreichen. Man kann, wenn man so möchte, vielleicht auch hier betonen, dass sie sozusagen willige Opfer von eben sogenannten Mädchenhändler oder Mädchenfängern waren oder sehr leichtgläubig auf Versprechungen oder ja, auf Versprechungen hineinfielen, wie zum Beispiel Versprechungen, die ihnen eine feste Stelle als Näherin, als Modistin, als auch vielleicht Pflegerin, aber auch als Tänzerin versprachen. Also hier haben wir einfach nochmal den Ort Galizien, der, und jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu deiner Frage, der ja auch oft, ich glaube zweimal, von Bertha Pappenheim bereist wurde, gemeinsam mit Sarah Rabinowitsch 1904. Und es sind wirklich fantastische Beschreibungen, die sie in ihren Reiseberichten über Galizien niederschreibt, die einerseits diese Armut und auch zum Teil auch Verwahrlosung dieser Gegenden beschreiben, aber auch diese Lebendigkeit. Weil Pappenheim eben mit Rabinowitsch in Galizien unterwegs waren, denn die beiden wurden ja sozusagen im Auftrag, reisten sie ja nach Galizien, um eben auf diese Missstände vor Ort auch aufmerksam zu machen.
Darf ich da die Gelegenheit nutzen, eine Nachfrage zu den Quellen zu stellen? Weil jetzt, das ist sozusagen, ja, klingt wirklich nach einer fantastischen Quelle, die in so einer Berichtsform ist von zwei Frauen obendrein, die Herkunftsregion quasi der Frauen und Mädchen bereisen, die mit denen gehandelt wird. Aber wie arbeitet man denn überhaupt in so einem Projekt mit Quellen? Weil es geht ja sicher auch darum, dass man gerne so nah wie möglich an die Stimmen der Frauen, die betroffen sind oder die da auf die Reise geschickt wurden, wenn man so möchte, oder eben auf diese Weise migriert sind, an die Stimmen rankommen möchte. Wie geht man da vor? Mit was für Quellen arbeiten Sie?
Ja, die Frage der Quellen ist immer eine spannende Frage. denn ja, also wie kommt man einfach an diese Frauen heran? Und ich muss sagen, dass ich zum Teil auch durch die DIS da schon ein bisschen an die Polizeiakten oder Polizeiverhöre herangetreten bin und mit diesen arbeiten konnte. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, diese Stimmen dieser verschleppten Frauen heranzutreten. Was allerdings, und da ist das tatsächlich das Wiener Polizeiarchiv eine Goldgrube, denn dort finden sich zum Teil Briefe von bereits, ich nehme mal an, verschleppten Frauen, die sich in Buenos Aires oder in Rio de Janeiro in der Prostitution befanden, die dann die Wiener Polizeibehörde vor den Mädchenhändlern, in dem Fall vornehmlich männlich, auf ihrer Reise nach Galizien oder nach Polen warnten. Also das ist eine Quelle, dass wir zum Teil eben diese Briefe haben, die zugänglich sind, so etwas wie, naja, Erinnerungen einer Prostituierten oder einer jüdischen Prostituierten werden wir wohl kaum finden oder ist mir bisher nicht untergekommen. Warum? Weil sie einfach aus Scham eben auch nicht geschrieben haben. Und wo sie dann auftauchen, sind dann eben Polizeiprotokolle, sind Vernehmungen oder andere Formen von Straftaten, wo sie dann sozusagen aktenkundig werden. Aber hier will ich noch einmal den Bogen dazu spannen, was ich zu Beginn auch sagte, zu der strafrechtlichen Verfolgung, da eben so etwas wie Mädchenhandel eben nicht strafrechtlich belangbar war oder nicht belangt wurde, konnten natürlich auch diese Frauen keine Stimme haben oder wurden eben auch nicht beschuldigt oder konnten auch nicht anklagen, weil es diesen Tatbestand sozusagen auch nicht gegeben hat.
Vielleicht nutze ich die Gelegenheit, um hier nochmal einzuhaken, weil genau bei diesem Punkt, dass es den Tatbestand als juristischen Tatbestand noch nicht gegeben hat, um nochmal die Frage fortzusetzen, wie in der jüdischen, aber auch in der nicht-jüdischen Öffentlichkeit darüber diskutiert wurde, um den Mädchenhandel oder Frauenhandel zu unterbinden. Also gewissermaßen, wie wurde denn vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, das als Straftatbestand zu benennen, darauf reagiert? Wie wurde in der jüdischen Öffentlichkeit damit umgegangen, dass es dieses Phänomen gab? Und wie, du hattest am Anfang auch schon über den Völkerbund gesprochen, auch in der außerjüdischen Öffentlichkeit.
Also fange ich einfach mal vielleicht mit der jüdischen Öffentlichkeit an, dass relativ schnell, und da können wir den Blick nochmal nach England oder nach Großbritannien zuwenden, gründete sich schon relativ früh die Jewish Association for Women and Children. Ich glaube, das war 1887, relativ früh schon, auch im Kontext eben dieser Abolitionistenbewegung, die sich ja eben wegen jeglicher Ausbeuterung von, und in dem Fall natürlich dann Frauen, formierte. Und diese schwappte dann natürlich auch, oder was heißt natürlich, diese schwappte auch nach Deutschland oder ins Deutsche Kaiserreich, wo sich dann vor allem auch Sittlichkeitsvereine zusammensetzten, sich vor allem mit der weiblichen Moral oder mit der Frage nach dem Verfall der weiblichen Moral auseinandersetzten. Und diese Diskussionen wurden immer wieder intensiviert. Es hat aber auch, und hier, das sollte vielleicht oder ist an der Stelle auch nicht uninteressant zu wissen, dass natürlich auch der wachsende Antisemitismus, der sich da in diesen Diskussionen mit oder diese Diskussionen mit begleitete, intensivierte, dass auch die jüdische Community sich einfach gesehen hat, dass sie eben auch handeln musste. Und so jemand wie Rosenack, der sich ja auch relativ früh als Rabbiner, zunächst eben in Bremen, aber dann natürlich auch in Galizien für jüdische Migrantinnen einsetzte, aber eben auch dezidierter Gegner des Frauenhandels, des jüdischen Frauenhandels war und sich als Jude oder als Rabbiner, sich und seine mit Rabbiner auch in der Verantwortung gesehen hat, nicht nur Hilfsorganisationen in Deutschland zu gründen oder Hilfestellung zu leisten, sondern vor allem schon in Ostmitteleuropa anzusetzen. Was eben auch hieß, dass man Armut behebt, dass man Bildungsmöglichkeiten schafft, dass man und ich glaube, da argumentiert Pappenheim ja auch sehr ähnlich, dass das Heirats- bzw. Eherecht im Judentum noch einmal neu denken oder überdenken muss. Da vermischt sich ja natürlich auch die Rolle des Rabbiners mit jedem von auch philanthropischen Idealen geprägten Handlungen.
Das heißt, die sozialen Lebensbedingungen im Positiven verändern, um die Bedingungen und überhaupt die Möglichkeiten von Verschleppung und Prostitution zu beseitigen.
Richtig, genau. Also darauf zielte das durchaus aus. Ähnlich wie Pappenheim. Das ist ja bei ihr sogar noch interessanter, da sie ja dann mit dem Gründung des Mädchenheims da ja auch wirklich die konkreten Rahmenbedingungen dafür schafft. In Frankfurt. Oder Neu-Isenburg, glaube ich, was ja bei Frankfurt ist.
Aber war das ein Thema für die, also oder gibt es hier einen Moment, wo die jüdische und die nicht-jüdische Frauenbewegung ausgehend von dem Thema des Frauenhandels sich verbunden hat, sozusagen, wo es ein gemeinsames Agieren gab? Vielleicht, um das noch so als fast abschließende Frage in den Raum zu werfen.
Ja, das gemeinsame Agieren ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wo sich die Akteurinnen treffen, ist vor allem, und da würde ich jetzt nochmal von der jüdischen Perspektive her argumentieren, ging es ja Personen wie Werther Pappenheim, aber auch Sidonie Werner. In Berlin könnte man auch hier noch Henriette May mit ins Boot nehmen, die drei eben als Gründerinnen des 1904 entstandenen jüdischen Frauenbundes, der sich ja einerseits auf die Fahnen geschrieben hat, die traditionellen jüdischen Werte fortzuführen, aber auch sich für mehr Bildung, für mehr soziale Möglichkeiten für junge Frauen einsetzte, die aber eben auch den Kampf, den Mädchenhandel, oder sich den Mädchenhandel bekämpfen wollten. Und das sind Elemente, zum Teil eben, die natürlich auch in der deutschen Frauenbewegung wiederzufinden waren, Komma, aber dass dieser sehr stark und auch Anna Papritz sehr stark Meinungen zur Teilhabe von Juden und Jüdinnen am internationalen Frauenhandel hatte. Sozusagen das Übel kommt von den Juden. Es gibt da, also da gehen die Perspektiven sozusagen auseinander und das eben auch nochmal vor dem Hintergrund, vor dem wachsenden Antisemitismus, der sich eben in dieser Mädchenhandelsdebatte mischt, glaube ich, sehr, sehr wichtig war eben für Akteurinnen und Akteure wie Papritz, Werner und May, aber auch Gustav Tuch in Hamburg, hier einen eigenen jüdischen Frauenbund oder eigenen Organisation für jüdische Frauen auf die Beine zu stellen, der vielleicht ja eben viel stärker auch auf die, das heißt, das klingt jetzt sehr, sehr statisch, wenn ich das sage, aber der auch auf die Eingliederung dieser jüdischen Frauen in die deutsche Gesellschaft abzielte.
Jetzt sind wir schon mit der Zeit fast am Ende, eigentlich ziemlich genau am Ende. Und ich habe gerade noch mal festgestellt, wir sitzen in Potsdam einerseits und in Augsburg andererseits und gleichzeitig haben wir jetzt über Hamburg und Berlin gehört. Insofern stellt sich gewissermaßen doch noch mal die Frage, wenn wir so viele Orte in den Blick genommen haben. Ja, was wäre denn ein guter Ort? Das ist die Frage, die wir immer am Abschluss so eines Podcasts stellen, um diesen Podcast zu hören und sich nochmal mit den Themen dieses Podcasts auseinanderzusetzen.
Ich glaube, wenn man sich thematisch mit beiden Themen, also Judentum slash Frauenhandel, beschäftigen würde, glaube ich, ist es schon interessant, sich die Metropolen sich nochmal zu vergegenwärtigen. Und wenn es uns das Hören des Podcastes geht, ja, das ist eine gute Frage. Ja, also natürlich könnte man diesen Podcast sich auch am Strand von Rio de Janeiro anhören und sich ja noch einmal auch, und vielleicht das ist jetzt auch eher noch mal der Blick, wie tragisch eigentlich auch diese Schicksale sind. Und vielleicht auch noch mal die Verbindung des gesamten Gesprächs hier noch mal zusammenziehen zu können. Also wenn wir eben von Frauen, Mädchenhandel sprechen, wir sprechen ja auch durchaus über reale Figuren. Und auch wenn diese zum Teil eben Händlerinnen oder Händler nicht belangt worden sind oder wie in einigen Beispielen, die ich angeführt habe, vielleicht dann eben doch, sind es ja schon persönliche Schicksale, die sich in Situationen wiederfanden, die ausbeuterisch, frauenverachtend und eben auch antisemitisch waren.
Okay, ich würde denken, wir sind leider am Ende dieser Folge angelangt. Also vielen, vielen herzlichen Dank an Sie für das Gespräch und dass Sie bei uns dabei waren.
Ja, das möchte ich auch nochmal sagen. Vielen Dank für diese Einblicke in das, wie ich finde, sehr erkenntnisreiche und gleichzeitig herausfordernde Projekt. Ich denke, das ist klar geworden. Vielen Dank für diese spannende Diskussion.
Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung und freue mich, dass natürlich auch Forschungsthemen außerhalb von Konferenzen eben in Form von Podcasts auch den Weg in die Welt finden. Dankeschön.
Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie sich für diese Podcast-Folge interessiert haben und wir freuen uns, Sie jetzt schon zu unserer nächsten Folge einzuladen, die sich um Magnus Hirschfeld und das Berliner Institut für Sexualwissenschaft drehen wird. Solange bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.